Startups und Champagner. Ein Podcast mit Gründerpapst Uwe und Startup Queen Madeleine.
Liebe Freunde unseres Podcasts, die Startup Queen und der Gründerpapst haben sich heute ein besonderes Thema für euch ausgedacht. Und zwar geht es um eine ganz hervorragende Geschichte. Es geht um die Rudelgründung als Erfolgsrezept. Rudelgründung sage ich gern zu Gründen im Team. Und die Frage, die uns heute beschäftigt, über die haben wir lange nachgedacht, ist es erfolgreicher, im Team zu gründen? Madeleine.
Naja, man sagt ja, wenn es gut werden soll, müssen es mehrere sein. Tja, das gilt es mal heute zu erörtern. Also viele Gründer starten ja erstmal allein mit ihrer Geschäftsidee. Dann folgen weitere Schritte, die der Einzelne noch selbst gehen kann. Vielleicht Entwicklung des Geschäftsmodells oder Erstellung des Businessplans, worüber wir schon gesprochen haben. Doch spätestens dann, wenn es um die effektive Umsetzung der Theorie geht, ist eben ein exzellentes Team gefragt. Und da bekomme ich oft in meiner Beratung auch die Frage gestellt, wie man das Team denn zusammenstellen sollte.
Darf ich dich da an der Stelle unterbrechen und korrigierend unterbrechen, weil du hier einfach implizierst, dass das Gründen im Team besser sei? Das ist es nicht, liebe Madeleine.
Das habe ich ja noch gar nicht gesagt an der Stelle.
Kompetenzverteilung hast du gesagt, meine Liebe. Und das bedeutet, dass es irgendwas zu verteilen gibt. Und das bedeutet und schließt ein, dass die Leute auch kompetent sind, die sich da zusammenfinden. Das ist zu früh. Ich würde gerne noch ein paar andere Gedanken äußern vor dieser Vertiefung. Und da sind wir nämlich genau beim Problem, das wir jetzt beide spielerisch dargestellt haben. Nirgendwo gibt es einen Beweis dafür, dass eine Gründung im Team per se erfolgreicher ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Es gibt sehr viele spezielle, aber einen ganz bestimmten hat es auf jeden Fall. Weil immer dann, wenn sich mehrere zusammentun, Menschen miteinander agieren, die Entscheidung, dass sie miteinander agieren, zu einem Zeitpunkt treffen, zu dem sie noch nicht wissen, wie sich jeder von diesen beteiligten Personen persönlich entwickeln wird. Und da reden wir noch nicht über das Geschäft. Das bedeutet, dass in meiner Praxis, in meiner langjährigen Praxis mit Gründungen, eine Teamgründung immer dann im Mittelpunkt stand, wenn der Gründende, männlich, weiblich, völlig auswechselbar, Angst hatte, allein. Die Unsicherheit, der Zweifel an sich selbst, der Zweifel an der Idee, führt in 95% der Fällen dazu, dass man sich nach einem Partner umschaut, mit dem man gründen könnte, in der stillen Hoffnung, dass es dadurch besser liefe. Und ich bin da rigoros und auch durchaus sehr, sehr hart in meiner Formulierung. Wenn zwei Deppen sich heftig umarmen, gehen sie gemeinsam unter. Weil keine Ahnung plus keine Ahnung bleibt keine Ahnung. Und das Schlimme ist dabei, nicht, dass jemand keine Ahnung hat. Niemand, der ein Unternehmen gründet, kann alles und weiß alles. Nicht mal die, die langjährig selbstständig sind, wie ich selber, behaupten, dass sie alles wissen. Im Gegenteil. Ich hoffe nur immer, dass die Fehler, die ich selber mache, nicht so gravierend sind, dass sie mich wirtschaftlich platt machen. Aber eins ist Fakt, dass in meiner ganzen Praxis immer wieder erkennbar, die eigene Schwäche, wenn sie tatsächlich denn eine war und nicht nur eine gefühlte oder empfundene, durch die Kombination mit anderen zu einer vermeintlichen Stärke geführt hat, die durch nichts gerechtfertigt war und die Unternehmen sind gescheitert. Und ich will das an einem Beispiel mal ganz deutlich erläutern. Es verrät keine Einzelheiten, also kann man das auch öffentlich machen. Wenn jemand gründet, der schon erwachsene Kinder hat, eine geniale Idee hat, selbst die absolute perfekte Vorbereitung liefert, die inhaltliche, kaufmännische, sachliche, also auch ideentechnische Perfektion ebenfalls mitbringt, von einer Akribie und einer Energie ist, dass es keinen zweiten gibt. Wenn der dann zu mir kommt und sagt, er möchte mit einem Spätzle gründen, dann ist die Antwort in der Regel, warum er das tut, weil er Angst hat, weil er unsicher ist. Und dieses Beispiel hat mir tatsächlich gezeigt, dass diese wirkliche echte Stärke, die von jedem Dritten wahrnehmbare echte Stärke, in der Wahrnehmung desjenigen selbst nicht vorhanden war. In dem konkreten Fall hat der Gründer dann nicht gegründet mit dem anderen, sondern allein. Und es gab eine Szene mit der Familie, wo dann die Ehefrau des hochkompetenten, gut finanzierten Gründers, also es war alles top, den denkwürdigen Satz aussprach: Wenn du es wenigstens mit Paul machen würdest, würde ich mir nicht solche Sorgen machen. Paul ist natürlich ein fiktiver Name. Aber jetzt stellen Sie sich doch mal vor, da gründet jemand ein Unternehmen, der kann alles, was er können muss, der hat alles, was er haben muss. Und dann sagt ein enger Mensch aus dem Familienkreis, wenn da wenigstens der Paul noch dabei wäre. Man kann auch sagen, ich traue es dir nicht zu. Es ist eine sehr traurige Geschichte. Das Unternehmen ist erfolgreich gegründet worden. Es ist allerdings 3 Tage vor der Gründung Paul noch dazugekommen, weil der Gründer kalte Füße gekriegt hat und sich dann Hals über Kopf mit Paul gemeinsam 3 Tage später zur Gründung vereint hat. Mit dem Ergebnis, der Gründungsgegenstand war so geartet, dass es nicht 2 Unternehmerfamilien ernährt, sondern nur eine. Der liebe Paul ein dominanter Nichtskönner war. Und am Ende, nach einem guten Jahr, die Insolvenz anstand, also nicht Insolvenz im echten Sinne, sondern die Liquidation des Unternehmens, Paul nicht mehr gesehen ward und auch nicht mehr erreichbar war und der Gründer mit allem, was er reingesteckt hat, allein auch den Gläubigern gegenüberstand und mit einer Ehrenhaftigkeit, wie sie typisch für ihn war, alles bezahlt hat, was zu bezahlen war, mit dem Ergebnis, dass er nichts mehr hatte. So, das ist eine Gründung aus Angst, eine Rudelgründung aus Angst. Und jetzt mögt ihr alle sagen, mein Gott, das ist eine schaurige Geschichte und das ist ja ganz traurig. Kann ich nur bestätigen. Wenn Sie einen Menschen unterstützen über lange Zeit hinweg, wenn Sie sehen, was er wirklich kann, wer er ist, und dann stoßen Sie auf diesen Punkt und stellen fest, mit einem Federstrich ist alles zunichte gemacht worden. Was liegt als Ursache zugrunde? Der Gründer hat in seiner Persönlichkeitsstruktur ein Defizit gehabt, das er nicht bewältigen konnte. Also kommen wir nicht auf die Idee zu sagen, Paul ist schuld. Nein, er hat es nicht gepackt. Und auch wenn das jetzt hart klingt, bitte, bitte alle, die mit solchen Gedanken schwanger gehen, gut überlegen, ob es nicht einen Paul gibt und wenn es einen Paul gibt, ob es den wirklich geben muss und ob nicht die Familie, wenn sie so einen Satz artikuliert wie in dem Fall, irgendeinen Grund dafür hat. Gibt es irgendetwas, was wir nicht sehen, aber die anderen vielleicht?
Ich möchte jetzt zunächst mal wieder auf diesen Paul eingehen, bevor wir den ganz abschreiben. Und zwar, in welcher Beziehung könnte denn der Paul zu dem eigentlichen Gründer denn überhaupt stehen? Mhm. Da gibt es ganz beliebte Konstellationen, und zwar erstmal Freunde. Paul könnte einfach ein Freund sein. Denn Freunde könnten die idealen Geschäftspartner sein. Der Gedanke liegt nämlich auch nahe, denn schließlich kennt man sich manchmal schon seit dem Sandkasten.
Richtig, und da hast du es getroffen, das ist ein Kollege gewesen. Ein Kollege, der lange mit ihm verbunden war, und da sind wir bei dem, was du fragst. Was sind meistens die Teams, woraus setzen sie sich zusammen? Das ist Kollegenkreis, das ist Freundeskreis. Und was auch noch ganz, ganz typisch ist, dass das Familie sein kann. Also Wir haben die Familie, wir haben die ganz Nahestehenden, wir haben die lange Bekannten aus der Arbeitswelt und wir haben diejenigen, die über Freundschaft, Hobby oder sonst was verbunden sind. Und ich würde das auch gern ein bisschen definieren. In all diesen Fällen existieren persönliche Beziehungen, die den Blick trüben. Und um einen weiteren Punkt anzuführen, der nicht so charmant klingt: Wenn Sie einen Freund haben, der eigentlich eine faule Sau ist, um das mal deutlich auszusprechen, dann kann Ihnen das möglicherweise völlig wurscht sein, weil es ein guter Freund ist. Sie sind ja nicht mit ihm in einer Firma und Sie sind auch nicht sein Arbeitgeber. Wenn dieser gleiche Freund aber Ihr Geschäftspartner ist, und sie nach einem halben Jahr merken, dass sie alles allein machen, dann war das eine falsche Entscheidung. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wir verbünden uns mit Menschen, von denen wir nicht wissen, wie sie sich entwickeln werden. Und jetzt ergänze ich das noch, von denen wir nicht mal wissen, wie sie sind. Weil wir sie in einem bestimmten Fokus haben, in einem bestimmten Bild, das wir auch teilweise selbst gemalt haben wollen, in einer Lebenssituation, die möglicherweise auch die eines Angestellten ist.
Da möchte ich jetzt mal entgegenhalten, was würdest du dann zu Lebenspartnern sagen? Die kennt man ja vermeintlich in jeder Lebenssituation.
Weißt du, meine Liebe, Madeleine, das hat wiederum eine andere Dimension. Gehen wir mal von einer richtig guten Beziehung aus. Ehe oder Lebenspartnerschaft, völlig egal. Ich habe da immer so ein Bild, das ich gerne zeichne. Ich sage den Leuten immer, wenn sie auf den See hinausrudern, und jeder von euch kann sich jetzt den See wünschen, den er sich hier vorstellt, dann muss einer am Ufer sitzen, mit einer warmen Jacke, einem Schirm und einer Wurstsemmel. Denn in dem Moment, wo ihr Boot sinkt oder in irgendeiner Form in Seenot gerät, dann können Sie sicher sein, dass da am Ufer jemand ist, der Sie auffängt und vielleicht in der Insolvenz ernährt, Ihnen einen Wintermantel kauft oder mit Ihnen mal in Urlaub fährt. Wenn Sie beide im Boot sitzen, brauche ich das nicht weiter auszuschmücken, dann wissen Sie, was passiert. So, das heißt, bei Lebenspartnern und bei Ehepartnern bin ich grundsätzlich in fast allen Fällen gegen eine gemeinsame Gesellschaft. Das gibt natürlich Fälle, Vermögensbetrachtungen, steuerliche Betrachtungen, was auch immer, die das durchaus auch anders sein lassen. Wir sind aber nicht da, um 5 Stunden lang tief analytisch solche Fälle zu diskutieren, sondern es geht darum, ist eine Rudelgründung per se positiv? Ich finde in den meisten Fällen kaum einen positiven Aspekt. Wir reden ja jetzt über ganz normale Gründungen und nicht hier irgendwie 20 Millionen und 3 Leute, die auf den Kopf hauen sollen. Und Freunde, Verwandte, Kollegen. Nehmen wir mal an, wir haben 4 Kollegen. Ein weiterer Fall, Ingenieure, die einige Jahre zusammenarbeiten, einige sehr lange. Der eine ist vielleicht erst 2 Jahre mit dabei oder 1 Jahr. Und sie beschließen, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen. Dann können sie 100% sicher sein, dass das niemals 4 Unternehmer sind. Nie. Das ist mir noch nie begegnet, dass durch einen Zufall automatisch die richtigen zusammentreffen. Der Effekt ist in der Regel, dass es 3, 4, 5 Jahre dauert. Dann hat sich herauskristallisiert, wer von diesen 4 oder 5 Personen, in dem Fall 4, nehmen wir mal, wer wirklich die Unternehmer sind. Nehmen wir mal, es sind 2, die wirklich das Zeug dazu haben, zu führen, Unternehmer zu sein, unternehmerisches Denken haben, Kühnheit, Vitalität, Visionskraft. Was ist mit den anderen beiden? Das sind tolle Fachleute. Aber die würden sich viel wohler fühlen, wenn sie angestellt wären. Und im konkreten Fall, der mir natürlich vorschwebt, waren es also schon nach 2 Jahren nur noch 3 und nach einem weiteren Jahr nur noch 2. Wenn man von Anfang an gesagt hätte, wir wollen zu 4. Unternehmen gründen, 2 sind die Gründer und die Geschäftsführer meinetwegen, x Rechtsform, völlig egal, und die anderen beiden sind mit Sondervertrag beschäftigt, haben große Vorteile, weil sie mit zum Gründungsteam gehören, weil sie vielleicht besseres Geld kriegen, weil sie auch mehr leisten, die wären heute noch zusammen. Und das ist das, was ich bekämpfe. Ich sage das so deutlich, ich bekämpfe das, weil Leute, die keine Ahnung haben von Selbstständigkeit, in Funktionen, die wiederum auch mit Selbstständigkeit nichts zu tun haben, anderen Leuten einreden, dass sie in Haufen sein müssen, um erfolgreich zu sein. Und dann höre ich natürlich bestimmte Projekte, die jetzt mal unabhängig, wie sie finanziert werden, meistens doch sehr von staatlichen Stellen betreut werden. Und dann heißt es, da muss ein Kaufmann dabei sein, muss ein Vertriebler dabei sein, da muss ein X und ein Y dabei sein. Nein. Ein guter Gründer, eine gute Gründerin kann das alles selbst. Und wenn ich eine Kompetenz nicht habe, dann stelle ich mir jemanden ein. Und wenn der seine Funktion nicht mehr erfüllt, dann stelle ich einen anderen ein. Aber ich kann jederzeit mein Unternehmen sicher halten und ich kann es auch wirtschaftlich halten. Und ich habe nicht 4 Unternehmerbedürfnisse zu befriedigen, von denen mindestens 50% nicht halten, was sie versprechen. Und dann möchte ich mal wissen, was jemand, der rein ausbildungstechnisch im Betriebswirtschaftlichen gelernt hat, wo er daran ausgebildet worden ist, wie Konzerne funktionieren und wie deren Bilanz zu interpretieren ist, was sie mit einem Gründungsunternehmen anfangen sollen und mit deren kaufmännischen Zusammenhängen. Weil die kaufmännische Plattform eines Gründungsunternehmens, das ist Küchenökonomie, das ist nicht Bilanzanalyse. Und wer lernt denn in seiner Ausbildung, wie ein kleines Unternehmen funktioniert? Das haben sie möglicherweise im Handwerk zum Teil. Das haben sie, wenn sie aus einer Unternehmerfamilie kommen. Das haben sie, wenn sie dort gelernt haben. Aber was ist denn mit denen, die keinen Beruf gelernt haben, sondern zum Studium gegangen sind, die niemals konfrontiert worden sind mit richtigen Unternehmern oder mit unternehmerischem Risiko? So, und da sind wir bei einer hochinteressanten Thematik, dass nach meinen Erfahrungen eine Rudelgründung, die rein formal organisiert worden ist, zum Scheitern verurteilt wird. Wenn wir jetzt mal auf Venture Capital finanzierte Teams zurückschauen, ich höre dann immer, ja, die Investoren haben lieber mehrere Gesellschaften, das ist ja logisch. Weil sie die nichts können rausschmeißen, ist immer noch einer übrig. Das heißt, sie haben immer noch einen, der von Anfang an dabei war und vielleicht von der Sache was versteht, also vom Unternehmensgegenstand. Denen ist es doch völlig egal, ob das dann 1, 2, 3 oder 5 sind. Die wollen ihr Geld in sicheren Händen wissen. Aber für die Gründer und Gründerinnen selber, für deren Selbstverständnis, für ihr Leben, was sie sich aufbauen, für unternehmerisches Leben, was sie als Vision auch haben, ist es nicht zwingend notwendig, das zu zweit, zu dritt, zu viert oder gar zu fünft zu machen.
Also in der Gründerszene gibt es ja auch viele Events, bei denen Gründer Mitgründer suchen. Das heißt, Gründer schließen sich dann mit komplett fremden Menschen zusammen, teilen gar ihre Geschäftsidee, ihr ganzes Unternehmenskonzept. Was sagst du dazu, Uwe?
Es ist ja so, dass nie jemand alles weiß und alles kann und alles kennt. Und ich bin immer wieder konfrontiert auch mit Dingen, wo ich sage, boah, das hast du nicht gewusst oder das hättest du nicht gedacht. Ich habe Menschen scheitern sehen, für die ich sonst etwas unterschrieben hätte. Und ich habe Menschen gewinnen sehen, denen ich keine 5 Minuten gegeben habe nach meiner eigenen Darstellung. Also ich weiß ganz genau, dass wir nie Recht haben werden im klassischen Sinne mit irgendeiner solchen Aussage. Aber eins weiß ich, Menschen, die Jahre nicht überstehen, die sie gemeinsam ein Unternehmen aufbauen mit Höhen und Tiefen, die kann ich nicht mal dann, wenn ich mit ihnen befreundet bin und ich sie mehrere Jahre kenne, richtig einschätzen. Wenn es ein Fremder ist, das ist wie an der Börse mit Aktienkauf. Es kann funktionieren. Und Costolani, der alte Aktienfuchs, hat ja gesagt, die einzige Regel ist, dass es keine Regel gibt. Und hier ist es genauso. Und ich will auch mal was Positives nennen. Ich habe 2 Studenten mal kennengelernt, die aus dem Studium heraus eine Softwarebude gegründet haben. Und dann haben sie, nachdem sie ihr Studium beendet hatten, haben sie dieses Unternehmen weiter aufgebaut. Und in der Rechtsform der GmbH. Und eines Tages ist einer der Gesellschafter sehr schlimm krank geworden. Der hat aber keine Familie. Und dann hat sein Kompagnon die ganzen 1,5 Jahre, die da krank war, die Arztrechnungen bezahlt, sich um ihn gekümmert, das Unternehmen weitergeführt und hat ihm sein Geschäftsführergehalt weitergezahlt und hat dafür gesorgt, dass das Unternehmen nicht zugrunde ging. Und als er wiederkam, nach langer Krankheit, dann haben beide gemeinsam dieses Unternehmen weiter aufgebaut und es ist noch heute sehr erfolgreich. Mehr will ich zu dieser Geschichte nicht sagen, aber ich will damit auch deutlich machen, dass es funktionieren kann. Also was ist die Lehre daraus? Was müssen wir lernen? Wir müssen lernen, dass nichts sicher ist in diesem Zusammenhang, aber dass wir viel dafür tun können, nicht blind in irgendeine Partnerschaft hineinzulaufen. Und wenn es denn so ist, dass wir das tun wollen, müssen, sollen, keine Ahnung, dann gibt es ein paar Dinge, auf die wir achten müssen. Aber vielleicht erklären wir erst mal einen juristischen Begriff, der in diesem Zusammenhang eine große Bedeutung hat.
Gerne. Wir kommen zu unserer Rubrik von Adam bis Uwe. Und heute ist der Begriff die GbR.
Von Adam bis Uwe. Was bedeutet der Begriff?
Dazu möchte ich erstmal wieder die Definition euch gerne vorlesen. Und zwar wird die GbR ja auch BGB-Gesellschaft genannt, da sie eben im BGB geregelt ist. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, kurz GbR, ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen zur Förderung eines gemeinsamen Zwecks. Und an einer GbR können sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen, aber auch Personengesellschaften beteiligt sein. Juristische Personen, damit sind gemeint Kapitalgesellschaften. Uwe, was würdest du sagen, wie kann ich die Rudelgründung trotzdem erfolgreich machen?
Liebe Madeleine, genau diese Definition ist es, was viele, die im Rudel gründen, nicht im Hinterkopf haben, woher auch, wenn sie das nicht lernen durften und studiert haben. Dieser Satz, wenn zwei sich zum gemeinsamen Zweck zusammentun, weil bei zwei beginnt's, schließt zum einen ein, dass es völlig egal ist, was diesen Zweck ausmacht. Zweitens, dass es keine Schriftform geben muss. Dass also die GbR bereits dadurch entsteht, wenn zwei sich zusammen ein Taxi nehmen. Das ist ein beliebtes Juristenbeispiel. Und damit haften beide automatisch für den Preis. Und hier geht es ja nicht um eine Taxifahrt oder um irgendeine andere private Thematik, sondern hier geht es darum, dass Menschen gemeinsam eine berufliche Aufgabe lösen. Und jetzt denke ich mal an bestimmte Formen, die wir haben, wo man gemeinsam in einem Objekt zusammenarbeitet, sich eine Kantine teilt. Ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, verkürze das auch mal. Also einfach unter einem Dach jeder in seinem Zimmer sein eigenes Unternehmen betreibt und überhaupt nicht weiß, dass es in der Außenwirkung ausschauen kann wie eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und warum ist das so wichtig? Das ist deswegen so wichtig. Wir werden das auch mal zum eigenen Thema machen. Das ist deswegen so wichtig, weil das Tückische an der GbR die gesamtschuldnerische Haftung ist. Das heißt, jeder haftet für den anderen, ungeachtet des Verursacherprinzips. Es gibt da keins. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ihr für den Mist von anderen Leuten haftet, mit denen ihr nicht mal bewusst eine Gesellschaft gegründet habt, die aber per se entstanden ist, durch einfaches gemeinsames Agieren, dann kriegt man schon mit der Angst zu tun. Und das ist auch völlig richtig. Und jetzt hast du gefragt, was muss ich denn machen, um das sicher zu machen? Neben allem, worüber wir geredet haben, wo es vielleicht eine Entscheidungssituation gibt, dass ich mir die Leute angucke, mit denen ich gründe und auch die Frage vor allen Dingen stelle, muss ich es denn machen oder kann ich es nicht über eine abhängige Beschäftigung lösen? Wenn ich es denn tun will, dann ist das Erste, dass ich mich mit meinem potenziellen Partner, Partnerin hinsetze und dass wir mal über so ein paar Sachen sprechen, vielleicht bei einem Essen. Was ist, wenn du stirbst? Wer erbt bei dir? Was ist, wenn ich sterbe? Wer erbt bei mir? Was ist, wenn einer von uns nach 6 Monaten plötzlich behindert ist und Pflegefall ist oder ähnliches? Und sie werden nicht, wahrscheinlich denkt jetzt jeder von euch, ja klar, dann entdecke ich, wie der andere tickt. Natürlich, aber ihr entdeckt auch, wie ihr tickt. Denn wenn ihr dann gerade explizit auseinandergesetzt habt, dass die Kinder des anderen nicht erben dürfen und euch dann plötzlich einfällt, dass ihr ja auch welche haben könntet, die zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht geboren sind, dann wird das schon was anderes. Und wenn man so einen Vertrag vorbereitet, wenn man dann über die Eventualitäten spricht, selbst wenn sie noch so abstrus sind, wenn man dann Regeln festlegt, wenn man trotz der Notwendigkeit, bei der GbR überhaupt keinen Vertrag machen zu müssen, eine Macht akribisch miteinander ausmacht, wie wer wofür verantwortlich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich durchaus da, dass das funktionieren kann. Und wenn ich in meiner Aufgabe, jemanden zu begleiten, auf eine GbR stoße, meistens sind es doch immer 2, maximal 3 Personen, dann versuche ich schon, diesen Prozess dahingehend zu beeinflussen, dass nichts ungesagt bleibt und jeder wirklich offen seine ganz persönliche Entscheidung treffen kann. Und trotzdem kann es sein, dass nach 2, 3 Jahren das auseinanderbricht, weil wir wissen alle nicht, was kommen kann. Aber dann wird helfen, wenn Eventualitäten diskutiert sind, wenn man offen war, wenn man ehrlich war miteinander, wenn man juristische Hilfe in Anspruch genommen hat, wenn man steuerliche Aspekte berücksichtigt. Und das ist natürlich mit Fremden genauso, wie es mit Freunden ist. Und bei Freunden ist es besonders wichtig, weil man das dann gern unter den Tisch kehrt, weil man sich schämt. Und wichtig ist auch, dass man im Falle der Familie zwingend auch juristischen Rat in Anspruch nimmt, weil da das ganze Familienrecht und die ganze Erbthematik und sonstige Geschichten, vielleicht auch noch einen vernünftigen Steuerberater hinzuziehen, dazukommt. Und das ist nicht lustig. Und gerade wenn man am Anfang eigentlich noch nichts verdient hat und im Prinzip überhaupt gar nicht auf die Idee kommt, dass das Rad, was man dreht, so groß werden kann, Vorher nachdenken, vorher überlegen, damit man richtig entscheidet.
Zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, dass es zentrale Basics gibt, die es eben zu beachten gibt bei einer Rudelgründung. Und wenn man sich an die hält, dann steht eigentlich einer Rudelgründung auch nichts im Wege. Für mich ist das ganz klar die gemeinsame Vision und, wie du auch schon gesagt hast, die Regelung in einem Gesellschaftsvertrag. Denn wenn die Gründer zu mir kommen im Team, dann ist es meist so, dass noch alles wunderbar ist. Niemand macht sich Gedanken über irgendwelche Streitereien. Und wenn das dann eben der Fall ist, sollte man frühzeitig Regelungen getroffen haben. Wie es denn eben aussieht, wenn ein Teammitglied aussteigen möchte, wie Gewinne verteilt werden und so weiter und so fort. Du hast das ja schon alles angesprochen. Jetzt würde ich dich noch gerne bitten, welches Fazit würdest du abschließend ziehen? Ist Gründen im Team wirklich erfolgreicher?
Jede Gründung, die auf festen Füßen steht, ist erfolgreich. Wesentlich erfolgreicher als eine, die mehr zufällig geschieht. Und das betrifft die Rudelgründung genauso. Und wenn die richtigen Menschen unter richtigen Konstellationen und einer guten Vorbereitung aufeinandertreffen, dann ist es schon ein Segen, wenn ich in schwierigen Zeiten jemanden habe, mit dem ich auf Augenhöhe reden kann. Das kann ich mit meinen Mitarbeitern nicht, wenn es mir schlecht geht. Also ich kann es machen, aber das wäre nicht ratsam. Und in dem einen geschilderten Fall, wenn ich vielleicht krank bin oder Schwierigkeiten habe in anderer Hinsicht, ist das schon hilfreich. Aber es gibt keine pauschale Einschätzung. Ist es einfacher? Ist es leichter? Ist es besser? Das Einzige, wir haben es versucht darzustellen, wenn ich oberflächlich diese Entscheidung treffe und dieses Nachplappere, was man überall erzählt, von Leuten, die nie selbstständig waren, dann ist es immer gefährlich. Und ich denke, wir werden uns dem Thema natürlich nochmal widmen, dass das Authentischsein, das sich selbst ernst nehmen und auch den eigenen Wert richtig erkennen, helfen kann, in Gesprächen und Diskussionen mit anderen auch zu erkennen, ob so eine Partnerschaft, selbst wenn man das am Anfang glaubte, richtig ist. Und ich persönlich, ich bin auch als Mediator unterwegs und ich habe häufig, wenn ich solche Situationen antreffe und die Menschen da sitzen und wir miteinander reden, dann lasse ich natürlich ein paar Versuchsballons steigen und schaffe ein paar kritische Situationen, also zumindest theoretisch. Und glaubt mir, wahnsinnig oft erkennt man plötzlich schlaglichtartig, wer da vor einem sitzt, und auch die anderen erkennen das. Und das ist manchmal nicht schlecht, wenn man einen fremden Dritten hinzuzieht, der diese Rolle übernimmt, denn selber glaubt man das, selber könnte das nicht. Wir sitzen in der Schüssel und können nicht gleichzeitig auf die Schüssel schauen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Vielen Dank für die hilfreichen Infos von dir, Uwe. Und ich möchte mich bedanken bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Meldet euch gerne mit euren Fragen, schreibt uns gerne Anregungen, was ihr noch wissen wollt und alles Weitere. Wir freuen uns auch nur über Grußbotschaften. Schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse.
Geld spenden.
Oder auch Geld spenden.
Nein, natürlich nicht.
Schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adressen. Die wären startupqueen@startups-und-champagner.com und gründerpapst@startups-und-champagner.com. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen mit unserem nächsten Podcast. Ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich auch. Ciao.
Das war eine Folge von Startups und Champagner. Ein Podcast mit Gründerpapst Uwe und Startup Queen Madeleine. Wer abonniert, hat mehr davon und verpasst keine Folge. Bis zum nächsten Mal.